Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Michael Hampe, Philosoph, Gastgeberin ist Katrin Fischer. Michael Hampe, Sie lehren als Professor Philosophie an der ETH Zürich und Sie sind vor allen Dingen auch Autor eines viel beachteten Buches über das Glück. Es trägt den vermessenen Titel »Das vollkommene Leben, 4 Meditationen über das Glück«. Und das Buch ist jetzt für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Essayistik nominiert. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ihr Buch hat mich auch beeindruckt und zwar auf verschiedenen Ebenen. Die mich am meisten überrascht hat, weil ich das von einem Philosophieprofessor nicht unbedingt erwartet habe, muss ich zugeben, ist die literarische Ebene. Es ist nämlich nicht einfach nur klug, das erwartet man, sondern es ist raffiniert gebaut und es ist in einer Sprache geschrieben, die, um jetzt mal irgendeine Größe zu nennen, eine, die Sie auch am Anfang zitieren, schon tatsächlich ein bisschen an Robert Walser manchmal gemahnt. Ich habe mir gedacht, selbstverständlich ist das für einen Philosophen nicht, dass er so schreibt. Gab es mal Ambitionen, Literat oder Schriftsteller zu werden?
Ja, überlegt habe ich mir das schon während des Studiums. Aber es ist ja nicht so, dass man, wenn man sich mit philosophischen Texten beschäftigt, gar nicht mit literarisch gut gestrickten Texten zu tun hat, sondern die Primärliteratur, die man behandelt mit den Studierenden, ist ja auch schon sehr ausgefuchst gebaut und oft auch sehr gut geschrieben. Nur die akademische Sekundärliteratur, also die Promotion und Habilitation und Seminararbeiten und was sonst so anfällt, das ist nach einem nicht gerade an literarischer Raffinesse orientierten Stil orientiert. Und wenn man immer nur selbst Sekundärliteratur produziert, aber Primärliteratur mit den Studierenden liest, dann hat man eben irgendwann mal Lust, quasi selbst auch Primärliteratur zu machen.
Und das haben Sie dann mit dem Buch in Angriff genommen?
In gewisser Hinsicht, ja. Ich weiß nicht, ob man das von einem eigenen Buch sagen kann, dass es wirklich Primärliteratur geworden ist, aber es soll jetzt nicht eine akademische Abhandlung sein, die an irgendeiner Schraube in einem bestimmten Streit dreht oder eine vermeintliche Forschungsfront voranbringt, sondern also ein Text, der für sich stehen kann.
Was an dem Text ja auffällt als philosophischem Text, ist, dass er auch eine besondere literarische Konstruktion hat. Sie haben einen fiktiven Herausgeber. Auch das kennt man eher aus der Literatur, weniger aus der Philosophie. Also mir fällt nur, ich muss auch zugeben, Sie haben es zitiert, aber mir fiel Kierkegaard natürlich ein mit entweder oder.
Ja, ja.
Aber ansonsten gibt es da nicht so viel. Also warum sind Sie denn auch mit so einer literarischen Konstruktion an einen ja doch philosophischen Text gegangen?
Ja, das hat mit dem Thema zu tun, dass es unterschiedliche Arten von Genauigkeit gibt. Es gibt die argumentative Genauigkeit und es gibt eine Genauigkeit von literarischen Texten, die, wenn man Lebensläufe von einzelnen Personen genau treffen will, durch ein Argument nicht erreicht werden kann, meiner Ansicht nach. Also manchmal gibt es ja die Meinung, dass die Literatur ungenau ist und die Argumentation genau ist. Das stimmt in gewisser Hinsicht, solange man sich in allgemeinen Schemata bewegt. Aber wenn man etwas über ein einzelnes Leben sagen möchte, dann sind meiner Ansicht nach sowohl psychologische wie philosophische Theorien relativ hilflos. Und zwar, weil sie ungenau sind. Während ein fiktiver Lebenslauf, wenn Sie also etwas über eine bestimmte Person sich ausdenken und sich überlegen, wie würde die Person reagieren und wie kann sie sich entwickelt haben, dann können Sie eine Genauigkeit an den Tag legen, die Sie in argumentativen Zusammenhängen gar nicht zustande bekommen.
Weil das Leben für sich spricht, das jemand führt.
Ja, weil jedes Leben ein bisschen anders ist. Und wenn Sie das darstellen wollen und nicht einfach sagen wollen, wir sind alle Individuen und das irgendwie in relativ banalen Argumenten ausbreiten, dann ist eine Erzählung sehr viel besser dazu in der Lage zu zeigen, warum wir sehr verschieden sind voneinander.
Die Rahmenhandlung, also in der Mitte Ihres Buches gibt es 4 Essays oder 4 Abhandlungen über das Glück, die besprechen wir auch gleich nochmal genauer. Und außenrum, sage ich mal, gibt es 2 fiktive Lebensläufe. Das sind 2 Ich-Erzähler, die erzählen. Der erste ist Stanley Lowe, der zweite ist Gabriel Kolk. Fangen wir mal bei denen an, denn die Frage ist ja dann, warum Sie diesen Lebenslauf von Stanley Lowe zum Beispiel gewählt haben. Also derjenige, der diese 4 verschiedenen Abhandlungen darüber, was Glück ist oder wie man Glück erreichen kann, präsentiert, ist ein gescheiterter Akademiker und zwar ein unglücklicher gescheiterter Akademiker. Ja. Warum haben Sie den gewählt?
Ja, die sind schon paarig angelegt. Also Lowe und Kolk sind sowohl vom Namen wie von ihrer Mentalität her quasi Zwillinge oder 2 Seiten einer Münze. Der Lowe fällt am Schluss nach unten. Der Kolk hat den Namen eines halben Raben, der im Garten hockt und oben nach oben fliegt. Lowe ist unglücklich, Kolk ist glücklich. Also diese Konstellation der Figuren ist schon auch sehr konstruiert. Und der Lowe hat es halt dauernd in der Akademie mit der Bewertung von Standpunkten zu tun. Und merkt, dass dadurch etwas schiefläuft in seinem Leben, dass er dauernd anderes bewerten muss und dauernd mit allgemeinen Mustern des Argumentierens zu tun hat. Aber obwohl er das merkt, findet er keinen Ausweg aus dieser akademischen Notwendigkeit, etwas zu bewerten, zu ranken. Und der Kolk hat einen Ausweg gefunden daraus. Und dass der Kolk es geschafft hat, sich aus der Akademie zu entfernen und trotzdem weiter Philosophie zu machen, ist etwas, was ihn dann mit dem Lowe verbindet, weil er plötzlich eine andere Sichtweise auf die Philosophie erhält. Und die beiden Figuren zeigen, wie Philosophie funktionieren kann, also wie sie manchmal oder vielleicht inzwischen relativ häufig auf problematische Weise in der Akademie funktioniert und wie sie außerhalb der Akademie funktionieren kann.
Das verweist auf die grundsätzliche Kritik, die Sie auch an der akademischen Philosophie ja ins Feld führen. Darüber können wir vielleicht später nochmal reden. Ich habe jetzt aber nochmal eine Frage. Das leuchtet alles ein, was Sie sagen, und ich habe es überhaupt nicht so gelesen. Also diese sehr konstruierte Weise, diese beiden Figuren paarig anzulegen, dass der eine glücklich ist und der andere unglücklich, das merkt man beim Lesen oder das habe ich gemerkt. Aber dieses Ich, das Sie da jeweils haben, das wirkte auf mich schon ziemlich überzeugend. Wie war das denn für Sie beim Schreiben? Also Sie haben die Figuren konstruiert und dann sind Sie aber doch, nehme ich mal an, irgendwie in diese Figuren hineingewachsen, oder?
Ja, also die haben sich in gewisser Hinsicht verselbstständigt. Also ich habe zu jeder Figur immer mal wieder Notizen gemacht. Und wenn die Notizen einen gewissen Umfang erreicht hatten, dann habe ich versucht, einen ganzen Gedankengang für jede Figur zu entwerfen. Und nach so 3-4 Monaten ging das dann sehr schnell. Dann fiel mir beispielsweise nachts um 2 ein, dass das jetzt der Kolk noch sagen muss oder dass eine andere Figur in den Essays eine bestimmte Idee haben müsste. Und obwohl ich mir die Arbeit, um sie mit der akademischen Tätigkeit verbinden zu können, genau eingeteilt habe, entwickelten diese Figuren dann ein Eigenleben, das mich auch ein bisschen gestört hat dann bei der anderen Arbeit vom Prüfen von Studierenden und so und Zeugs. Und das war aber, glaube ich, was die Art der Texte angeht, ganz gut, weil sie dadurch eben eine gewisse Lebendigkeit bekommen haben. Also wenn es einfach nur dabei geblieben wäre, dass ich das, was mir zu den Figuren eingefallen ist, abgearbeitet hätte, dann hätten sie nicht als textliche Gestalten diese Lebendigkeit bekommen, die sie dann ja eben so nach 2-3 Monaten, wie gesagt, entwickelt haben.
Hat es Spaß gemacht?
Ja, es hat Spaß gemacht, aber es ist eben, wie gesagt, störend, wenn sie daran gewöhnt sind, so stundenweise nach dem Terminkalender zu arbeiten. Das geht halt, wenn sie sowas machen, leider nicht.
Kreativität ist so mit Stundenplänen dann vielleicht nicht ganz zu vereinbaren.
Nicht so gut,
nee. Aber sprechen wir mal über diese Essays. Es ist ja so in dem Buch, dass Stanley Lowe 4 von angeblichen Antworten auf eine Preisfrage veröffentlicht. Und es sind 4 verschiedene Essays, die eben auf die Frage antworten, wie kann man das menschliche Leben vervollkommnen. Und wir können ja mal über diese 4 Essays reden, weil sie haben da 4 verschiedene philosophische, psychologische, wie auch immer verschiedene Positionen zum Glück nebeneinander gestellt. Und die erste stammt von Erwin Weinberger. Und der definiert Glück als die Vermeidung von Unglück. Und das beste Mittel zu dieser Vermeidung seien Wissenschaft und Technik. Also das ist eine eine Position, die behauptet, die gesamte Welt ist dem berechnenden Verstand zugänglich.
Mhm, ja, und es gibt auch ein Vorbild dafür, das ist Steven Weinberg. Deshalb heißt er auch Erwin Weinberger, also es ist gewissermaßen eine Kreuzung aus Erwin Schrödinger und Steven Weinberg. Und Steven Weinberg hat ein Buch geschrieben, Facing Up, in dem er sich, das ist also ein Physiker, der auch den Nobelpreis gewonnen hat, in dem er sich sehr stark gegen die Postmoderne und die Religion wendet und von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus Kulturkritik an dem Wiederaufflammen der religiösen Begeisterung übt. Und das Buch fand ich einerseits philosophisch eine Katastrophe, andererseits fand ich den Mut und die Härte, mit der Steven Weinberg da argumentiert, sehr beeindruckend. Und an dieser Figur und an diesem Buch ist dieser erste Essay ein bisschen gestrickt, dass ich mir vorgestellt habe, wie würde Steven Weinberg auf diese Frage antworten. Und ich denke, er würde so eine Position vertreten, wo er sagt, also die Vorstellung, wir könnten uns genau einbilden, worauf wir hinaus wollen mit unserem Leben, die ist eigentlich ganz albern und kindlich. Und was wir als erwachsene, ernsthafte Menschen tun müssen, ist, die Probleme, die wir haben, zu lösen. Und das ständige Problemlösen ist letztlich eine Fluchtbewegung vom Unglück und vom Schädlichen und vom Nicht-Funktionierenden weg. Und wenn wir das, wenn wir ein Problem gelöst haben, dann ist es auch weg und dann taucht vielleicht ein nächstes auf. Aber es gibt so etwas wie eine Fortschrittsbewegung, die darin besteht, dass wir eben ein Problem nach dem anderen ausschalten. Die Pest gibt es nicht mehr. Es gibt Möglichkeiten, sich schnell fortzubewegen. Es gibt Möglichkeiten, über weite Strecken zu kommunizieren, wie das jetzt hier im Radio passiert und so weiter. Das sind alles wissenschaftlich-technische Problemlösungen und die laufen nicht darauf hinaus, dass wir endgültig glücklich werden, aber die laufen vielleicht darauf hinaus, dass wir eine Plage oder einen Wunsch nach dem anderen erfüllen, eine Plage loswerden und einen Wunsch nach dem anderen erfüllen können.
Das ist der erste Essay. Und dann gibt es einen zweiten, das hat wieder so einen schönen Namen, Lalita Dakini. Die schreibt, Glück ist ein spirituell inspiriertes Verfahren zur Erlangung von Seelenruhe. So habe ich das verstanden. Mm-hmm. So ein bisschen inspiriert von Jesus, Spinoza und Buddha. Mm-hmm. Also Buddhismus habe zumindest ich ziemlich viel da drin wiedererkannt. Ja. Wie funktioniert das?
Ja, das ist quasi eine Antwort auf den Erwin Weinberger, weil die ganze wissenschaftlich-technische Herangehensweise an die Verbesserung des menschlichen Lebens etwas damit zu tun hat, dass wir die Dingwelt verändern. Und die Dakini ist der Meinung, wie viele stoische Philosophen, wie auch viele religiöse Menschen, dass die eigentlichen Probleme, die Menschen in ihrem Leben haben, nicht etwas mit den Dingen, die sie umgeben, zu tun haben, sondern die haben etwas zu tun mit dem psychischen Zustand, in dem sie sind. Und es gibt eine stoische Metapher für das Unglücklichsein, die auch manchen buddhistischen Metaphern ganz ähnlich ist, nämlich dass die Seele ein Spiegel sei, ein Wasserspiegel. Und wenn ein starker Wind weht, dann ist der Spiegel nicht in der Lage, die Welt wiederzugeben, weil die Oberfläche rau ist. Und wenn kein Wind weht, dann kann dieser Spiegel ganz klar die Welt wiedergeben. Und als der Wind werden unangenehme Affekte interpretiert. Also dass die Wut, die Angst, die regt einen dann so auf, dass die Seele eigentlich nicht mehr mit dem beschäftigt ist, was sie am besten kann, nämlich einfach die Gegenwart wiederzugeben. Und deshalb leben die Menschen entweder in Zuständen der Sorge und der Hoffnung, also auf die Vergangenheit oder Zukunft gerichtet, und merken gar nicht, dass sie in der Gegenwart glücklich sein können. Und woran man eigentlich zu arbeiten hat, ist nicht die Verbesserung der äußeren Welt, sondern die Verbesserung der eigenen Seele, damit sie ruhig genug wird und man in der Gegenwart existieren kann. Das ist quasi die Hauptidee von dieser Lalita Dakini.
Wie sind Sie auf den Namen gekommen?
Ja, es ist ein indischer Name, der etwas mit Leid zu tun hat, der auch etwas mit dem Ort, an dem Buddha erleuchtet worden ist, zu tun hat. Und es sollte auch eine Frau sein, die diese Position vertritt, weil es in der philosophischen Ethik auch bestimmte Vorstellungen darüber gibt, ob es etwa eine Verbindung der Geschlechter zu spezifischen ethischen Intuitionen gibt. Häufig sagt man, dass Männer eher die Neigung haben, zur Gerechtigkeitsethik zu tendieren, während Frauen eher die Neigung haben, zur Mitleidsethik zu tendieren. Und das Mitleid ist natürlich im Kontext der buddhistischen Ethik etwas sehr Wichtiges.
Michael Hampe, ehe wir weitersprechen über die anderen beiden Essays noch und über die Schlusskonstruktion und auch die Kritik dann, die Sie eben an der akademischen Philosophie haben, es ist Zeit für die erste Musik. Sie haben Chet Baker, My Funny Valentine, ausgesucht. Warum?
Ja, das ist ein Musikstück, das es mit der Individualität einer Person zu tun hat, also mit der Individualität der besungenen Frau, die sich nicht ändern soll für denjenigen, der diese Musik macht.
Funny Valentine von und mit Chet Baker ausgesucht hat es der Philosophieprofessor und Buchautor Michael Hampe. Er ist heute unser Doppelkopfgast hier in HR2 Kultur und Gastgeberin ist Katrin Fischer. Michael Hampe, wir sind dabei, Ihr Buch auseinanderzunehmen, das eben vom Glück handelt und wie man das Glück erlangen kann, das aber alles andere als ein philosophischer Ratgeber ist, sondern in einer bestimmten literarischen Konstruktion verschiedene Glücksvorstellungen oder Glücksphilosophien, Glückspsychologien nebeneinander stellt. Und von zweien haben wir gerade schon gehört, ein scientistisches Modell und ich sag mal ein eher spirituell motiviertes. Und dann kommen wir jetzt zum dritten Essay, den hat Antonio Rojas oder Rojas, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Martens verfasst. Und zwar heißt es, das Glück ist unmöglich, aber die Wahrheit ist schön. Und darin werden die eher kulturpessimistischen Haltungen der Psychoanalyse nach Sigmund Freud diskutiert.
Ja, Freud hat sich ja sehr damit beschäftigt, wie diese Ansprüche, die Menschen an sich selbst stellen, eigentlich in ihrem Leben wirken. Und glücklich zu werden ist natürlich auch ein Anspruch, den man an sich stellt. Und das Merkwürdige ist, dass Freud der Meinung war, dass der Anspruch, glücklich zu werden, eigentlich dazu führt, dass die Menschen unglücklich werden, weil sie permanent scheitern, diesem Anspruch nicht gerecht werden und deshalb denken, sie haben etwas falsch gemacht. Und sie scheitern nach Freud aus zwei Gründen. Einerseits ist die natürliche Triebstruktur der Menschen angeblich widersprüchlich, dass sie sowohl die Tendenz haben, sich mit anderen zu verbinden, also erotische Tendenzen, aber auch die Tendenz haben, etwas zu zerstören. Und das kann man kaum unter einem Hut bringen. Und dann gibt es noch die Tendenz der Kultur, das Miteinandersein der Menschen zu befrieden und sicher zu machen. Und sowohl die erotischen Tendenzen wie auch die destruktiven Tendenzen sind nun nicht dazu angetan, dass die Menschen friedfertig miteinander umgehen, sodass es quasi drei Kräfte gibt, die an den Menschen zerren. Und die Vorstellung, dass man seine Wünsche in Ruhe genießen könnte, wenn man das als eine Glücksvorstellung sich vornimmt, die ist überhaupt gar nicht realisierbar nach Freud, diese Vorstellung. Und das Beste ist eigentlich, dass man diese Vorstellung aufgibt, weil man dann nicht wie ein Kind, das versucht, 10 Meter weit zu springen und es nicht schafft und dann weint, dass es das nicht schafft, in den Zustand gerät, dass man sein eigenes Leben als eines, das eigentlich den menschlichen Ansprüchen gar nicht gerecht wird, betrachtet. Also man nimmt quasi einen Anspruch zurück, wird dadurch nicht glücklich, aber man verbessert die eigene Situation. Und das ist natürlich ein resignativer oder pessimistischer Standpunkt.
Dann sind wir beim vierten von James Williamson, Intensität und Sicherheit als Bedingungen von Glückserfahrungen. Das erinnert an Richard Sennett, ist das richtig?
Ja, ja. Also Sennetts Kritik an der Flexibilisierung der Menschen war ein Vorbild für diesen Essay. Und der reagiert in gewisser Hinsicht auf den Kulturpessimismus, weil dieser Soziologe sagt, dass das Glück eigentlich nicht etwas ist, was man planen kann, sondern die Wechselwirkung zwischen den Menschen und den Dingen so komplex sind, dass sich manchmal eine intensive und unbedrohte Erfahrung einstellt. Aber wenn man sie anstrebt, dann klappt das in der Regel gar nicht, sondern man kann nur quasi in Ruhe versuchen, sich für Konstellationen bereit zu machen, in denen das mal gelingt. Aber hinterher zu sein hinter dem Glück ist etwas ganz Gefährliches. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist für Williamson.
Für Momente zumindest.
Für Momente, ja. Mhm.
Michael Hampe, das sind jetzt 4 verschiedene Wege zum Glück, Gesellschaftskulturvorstellungen, die Sie da unter 4 verschiedenen Essays, unter dieser fiktiven Preisfrage zusammengestellt haben. Und ich fand erstaunlich bei der Lektüre dass, obwohl ich natürlich Vortendenzen habe, was mir besser gefällt oder nicht, jeden einzelnen Essay sehr plausibel fand. Mhm, das haben Sie, glaube ich, sehr bewusst so organisiert, dass die innerlich so gebaut sind, dass man denen eigentlich immer wieder zustimmen muss.
Ja, also ich habe versucht, beim Schreiben alle mir zur Verfügung stehenden Geisteskräfte einzusetzen, dass diese Position überzeugend ist. Und das ist etwas, was Sie ja auch im Unterricht dauernd machen müssen. Also in diesem Punkt ist mir, glaube ich, die akademische Situation zur Hilfe gekommen. Wenn Sie Studierenden aus der Philosophiegeschichte in der Vorlesung berichten, dann sollten Sie ihnen ja die Autoren, über die Sie berichten, möglichst anschaulich und plausibel darstellen. Und dann müssen Sie sich auch jedes Mal in diese Autoren hineinversetzen. Und das habe ich bei diesen fiktiven Figuren dann auch gemacht, dass ich die, während ich daran schrieb, quasi zu meiner eigenen Position gemacht habe. Und da ist mir manchmal passiert, dass dann sofort ein Gegenargument von einem anderen der vier Autoren mir einfiel, das ich dann eben in dem anderen Kapitel aufgeschrieben habe. Aber es soll niemand als unplausibel oder weniger raffiniert in dem Buch erscheinen als irgendein anderer Standpunkt.
Ganz schön viele Stimmen im Kopf, oder?
Ja, das sind ja Standpunkte. Also das, was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, ist halt, dass es einerseits Standpunkte gibt und andererseits Stimmen. Und die vier Essays in der Mitte des Buches vertreten halt Standpunkte. Und Kolk und Lowe sind Stimmen. Also das sind quasi richtige Personen. Und das Durchlaufen dieser Standpunkte und dass man darüber nachdenkt, ja, könnte ich diesen Standpunkt auch einnehmen? Und dann ist man vielleicht für 10 Seiten davon überzeugt, dass dieser Standpunkt der richtige ist. Und wenn man dann weiterliest und das Buch funktioniert, sollte man dann später der Meinung sein, ja, den Standpunkt könnte ich eigentlich auch einnehmen, bis man am Schluss hoffentlich merkt, dass das Einnehmen dieser Standpunkte eine gewisse Beliebigkeit hat. Man kann gewissermaßen alle vier einnehmen. Und das hat aber mit dem eigenen Leben so viel dann gar nicht zu tun. Oder nur so viel, wie allgemeine Betrachtung eben etwas mit dem eigenen Leben zu tun haben. Und der Kolk sagt zum Lowe am Ende des ersten Kapitels, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, eine eigene Stimme zu haben. Und zwar nicht nur, um eine stilistisch saubere Einleitung zu schreiben, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Und das ist eigentlich die Absicht des ganzen Buches. Das ist quasi eine Aufforderung dazu ist, das Suchen nach Standpunkten aufzugeben. Also wenn man es durchgelesen hat, da hat man ja zumindest 4 Standpunkte mal durchgemacht.
Das ist ja, wie sagen Sie selber, das ist ein zentraler Punkt oder ja, der zentrale Punkt in dem Buch. Deshalb würde ich da gerne noch mal ein bisschen dranbleiben, um das zu verstehen. Was ist denn so verkehrt an Standpunkten? Alle 4 Standpunkte, die Sie da schildern, sind plausibel. Da kann man natürlich jetzt schon sagen, gut, das ist das Verkehrte, weil jeder für sich plausibel ist. Was ist dann, es gibt keine Wahrheit an sich. Aber was ist so verkehrt daran, Standpunkte einzunehmen, die andere schlaue Leute für einen vorgedacht haben?
Im Prinzip ist gar nichts verkehrt daran. Es kommt darauf an, wovon diese Standpunkte handeln. Wenn man der Meinung ist, dass die Menschen miteinander übereinstimmen, wenn es ihnen schlecht geht, also wenn sie unglücklich sind, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie ein Bein gebrochen haben, dann teilen sie etwas miteinander. Und das kann man auch allgemein benennen. Wenn man dann aber weiterhin der Überzeugung ist, und das ist die Überzeugung, die ich selbst habe, dass wenn die Menschen glücklich werden wollen, dann müssen sie das finden, was genau zu ihrer Individualität gehört. Also der eine kriegt vielleicht einen Herzinfarkt, wenn er mit dem Gleitschirm den Abhang hinunterspringen muss, und der andere kriegt Glücksgefühle. Und das liegt daran, dass die sehr verschieden sind. Und die Standpunkte sind immer etwas, was andere vorgefertigt haben für einen. Also eine Partei kann einen politischen Standpunkt vorfertigen, eine Religionsgemeinschaft kann einen spirituellen Standpunkt vorfertigen, und auf den kann man sich dann auch begeben, wenn man darüber nachdenkt, ob die Steuern gesenkt werden sollen oder nicht, oder ob man Kindern Religionserziehung angedeihen lassen soll oder nicht. Aber es gibt nicht das gleiche Verfahren beim Glück. Es gibt nicht das gleiche Verfahren, dass man sagt, der Philosoph XY hat einen Standpunkt vorgefertigt, der es mir erlaubt, wenn ich mich auf ihn begebe, glücklich zu werden. Und das liegt daran, dass das Glück meine eigene Sache ist. Ich darf von mir selbst nicht mehr abgelenkt werden, wenn ich glücklich werden möchte. Und die Standpunkte lenken mich von mir selbst ab.
Aber das heißt, Sie verabschieden das Glück nicht aus Ihren Überlegungen als Philosoph. Es ist möglich, es ist nur nicht möglich, es zu erreichen, indem man sich auf einen Standpunkt stellt, den jemand anders vorgestanzt hat.
Es ist nicht möglich, es zu erreichen durch eine Theorie. Aber man kann das Glück zeigen, indem man eine Geschichte erzählt über einen glücklichen Menschen.
zum Beispiel über Kolk. Das ist ja ein glücklicher Mensch. Dann sind wir vielleicht bei dem Unterschied. Sie haben am Anfang einen unglücklichen Menschen, das ist Stanley Lowe. Dann haben Sie die vier verschiedenen Standpunkte von vier verschiedenen Philosophen, alle schlau, alle plausibel. Und dann kommt Kolk, der ist glücklich und der sagt von sich selber, er ist ein erfolgreicher Standpunktloser. Genau, er will keinen Standpunkt einnehmen, er will in der Welt vorkommen.
Ja, ich glaube, dass diese Erfahrung machen wir alle, dass wir manchmal in der Welt vorkommen und nicht darüber nachdenken, ob wir das, was wir tun, richtig machen. Also wenn ein Musiker völlig in seinem Spiel aufgeht, dann kommt er in der Welt vor und er freut sich an der Musik und seiner Tätigkeit, aber er bewertet sie nicht mehr von außen. Und das geht, glaube ich, bei allen Tätigkeiten. Also es muss jetzt nicht irgendwie eine besonders kultivierte Tätigkeit sein. Das geht sicher auch beim Fensterputzen oder beim Schneeschippen oder was auch immer. Das hängt von der eigenen Einstellung ab, dass man nicht mehr versucht, etwas zu erreichen und sich nicht mehr von außen betrachtet. Und das gelingt dem Lowe im letzten Kapitel auch, als er abstürzt und stirbt. Und dann wird ihm von einer anderen Person quasi das Bewusstsein geliehen, die Aitmatov heißt, die sieht, dass er jetzt plötzlich endlich mal in der Welt einfach nur vorkommt. Er liegt dann tot. Und vorher hat er immer versucht, irgendwo hinzustrampeln. Und jetzt ist er gewissermaßen angekommen. Aber weil er tot ist, merkt das leider Gottes nicht mehr. Aber der Aitmatov merkt es. Und das ist die Schilderung eines Glücksmomentes, das quasi durch diese beiden Personen, durch eine tote Person und eine lebende Person dargestellt wird. Und es gibt den glücklichen Lebenslauf von diesem Kolk, der die Philosophien, die Gewächse in seinem Garten, aber auch andere Menschen als etwas betrachtet, was jeweils individuelle Entwicklungen durchläuft und auf das er reagieren kann, auf das er antworten kann, ohne es zu richten, also ohne sich quasi hinter einen Richtstuhl zu begeben und zu sagen, also der hat die Note 1 und der die Note 2 und so weiter. Also diese Fähigkeit, auf die Welt zu antworten und auf das man antwortet, so zu reagieren, dass man da quasi in einer Gemeinschaft vorkommt. Das ist als eine Glücksvorstellung gedacht, die den ganzen Lebenslauf tragen kann. Aber die setzt eben voraus, dass man so etwas wie eine eigene Stimme hat, dass man quasi tätig sein kann, ohne sich von außen zu betrachten.
Michael Hampe, für mich haben Sie da aber zwei verschiedene Sachen geschildert. Das eine, weil Sie sagen, man kann beim Fensterputzen genauso glücklich sein wie beim Musizieren. Das ist ja so, wie Sie es geschildert haben, ein bisschen das, was Nietzsche auch beschreibt als Selbstvergessenheit. Mm,
ja.
Das finde ich, das kann man doch haben und trotzdem, wenn man aus diesem Moment wieder herausgefallen ist, die Welt richten. Also da passen schon, da gehören jetzt zwei verschiedene Dinge, müssen zusammenkommen, um diese Form von Glück zu erlangen.
Ja, das eine ist quasi der glückliche Moment und das andere ist das Lebensglück oder ein glückliches Leben als Lebensverlauf. Und es gibt gegenüber den glücklichen Momenten eine Gefahr, nämlich, dass wenn sie sich eingestellt haben, also wenn ich beim Fensterputzen selbst vergessen war, dass ich dann versuche herauszufinden, wie ich das gemacht habe und es dann wiederholen möchte. Und dann gerate ich quasi in diese Außenperspektive, die es sehr unwahrscheinlich macht, dass das wieder passiert. Das heißt, für diese Vorstellung, dass man in der Welt vorkommen kann, ohne einfach nur ein Ding zu sein, also selbst vergessen sind ja wahrscheinlich auch die Steine, weil sie gar nicht nachdenken oder manche Tiere, die nur ein sehr geringes Bewusstsein haben. Also das Spezifische des menschlichen Glückes ist ja, dass es mit einem hellen Bewusstsein verbunden ist, dass dieses Bewusstsein aber nicht die Außenperspektive eines Beobachters einnehmen darf. Das passiert ja in der Selbstvergessenheit, sind sie ja nicht bewusstlos. Und das setzt voraus, dass sie ein gewisses Selbstbewusstsein, sage ich jetzt mal, haben, dass sie nicht unsicher sind, dass ihre Handlungen und ihre Äußerungen etwas sind, was eventuell falsch sein könnte oder was man falsch bewerten könnte.
Darum geht es dann in dem Moment gar nicht, ob etwas falsch oder richtig
genau,
ist.
Genau, weil diese Außenperspektive quasi verschwunden ist. Nicht? Aber trotzdem merkt man noch alles, was um einen herum passiert. Man merkt es vielleicht sogar genauer als in dem Moment, wo noch diese Beurteilungsperspektive angeschaltet ist.
Michael Hampe, darüber reden wir gleich weiter. Beurteilungsperspektive und in der Welt sein. Aber es ist Zeit für die zweite Musik. Sie haben, glaube ich, als zweites Stück Schostakowitsch mitgebracht. Was genau da?
Ja, das ist sein letztes Streichquartett und das habe ich jetzt neulich gehört in einer Veranstaltung mit Peter Biri über Musik und Literatur. Und das ist eine Musik, die, finde ich, wie Peter Biri gesagt hat, zu Recht auf besonders plastische Weise Trauer darstellt. Und das ist ja etwas, was relativ häufig eintritt, wenn uns das Leben nicht so gut gelingt. Musik
Schostakowitsch das 15. Streichquartett, war das nicht? Mitgebracht hat es Michael Hampe, Philosoph und Buchautor. Wir reden gerade über sein Buch Das vollkommene Leben, 4 Meditationen über das Glück. Gastgeberin ist Katrin Fischer. Michael Hampe, wir haben jetzt gerade darüber geredet, was jenseits der Konstruktion Ihres Buches Ihre Überzeugung ist, was es für Voraussetzungen braucht, um glücklich zu sein. Und Sie haben zum einen gesagt, die Fähigkeit, selbstvergessen handeln zu können, egal ob Fenster putzen oder Musik machen. Und dann eben sich nicht in einer Außenperspektive urteilend wahrnehmen. Also nicht mehr fragen, mache ich was richtig, mache ich was falsch, mache ich was gut, mache ich was schlecht. Da stellt sich natürlich die Frage, wir leben ja in einer Gesellschaft, die eigentlich alles unter ökonomischen Gesichtspunkten, Marktgesichtspunkten, Vergleichsgesichtspunkten betrachtet. Ist das nicht dann eigentlich eine Gesellschaft, die Unglück produziert?
Ja, das würde ich so sehen, dass wir zwar der Meinung sind, weil bestimmte religiöse und politische Repressalien in den liberalen westlichen Gesellschaften weggefallen sind, dass wir ganz frei in der Entfaltung unserer eigenen Individualität sind und Selbstverwirklichung war ja auch mal ein Stichwort in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das erst in der Psychologie und dann in der alternativen Bewegung eine große Rolle gespielt hat. Aber es gibt tatsächlich eine Ausbreitung der ökonomischen Sichtweise auf das menschliche Leben, bei dem nicht nur die Waren, sondern beliebige menschliche Handlungen unter Marktgesichtspunkten betrachtet und miteinander verglichen werden. Und das übt tatsächlich einen genauso starken Druck auf die Individuen aus wie eine politische Ideologie oder ein religiöses Dogmensystem, weil dieser Markt der Körper, der geschickten Äußerungen, der Geschlechter, der Klugheit und was auch immer dauernd Vorbilder produziert, nach denen man glaubt, sich richten zu müssen. Und das führt dann dazu, dass diese Selbstvergessenheit sich gerade nicht einstellt, sondern man fragt sich dann, ob man dem Vorbild, das der Markt für die betreffende Tätigkeit anbietet, auch gerecht wird.
Ich muss ehrlich sagen, dass mich das ja manchmal schockiert. Ich kann dir diese ganzen Sachen auch nie gucken, weil ich mich da irgendwie wirklich immer sehr unwohl fühle. Aber ich bin überrascht von Deutschland sucht den Superstar, das Topmodel und. Also es ist ja tatsächlich so, dass in den letzten 10 Jahren das unheimlich, ich würde mal das Wort sagen, brutalisiert worden ist. Woran liegt das eigentlich? Haben Sie da Ideen?
Also es hat damit zu tun, dass der Markt so etwas wie die Grundtheologie oder die ökonomische Sprechweise, etwas wie die Grundtheologie, wenn man das sagen kann, für die Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse überhaupt geworden ist. Dass man eben von einem Heiratsmarkt spricht, dass auch das Bildungssystem zu einem Markt geworden ist, auf dem man Studierende rekrutieren muss, auf dem Dozierende, wenn sie sich an anderen Hochschulen bewerben, ihren Marktwert bestimmen kann, je nachdem, wie hoch das Gehalt ist, das ihnen angeboten wird und so weiter. Es gibt gar keinen gesellschaftlichen Bereich mehr, der nicht marktmäßig beschrieben wird. Und das liegt, glaube ich, daran, dass nach dem Wegfall der religiösen Sprechweise und bestimmter politischer Ideologien ein Bedarf nach verallgemeinerbaren Sprechweisen da ist. Und diesen Bedarf hat einfach die Ökonomie erfüllt. Und ich glaube, wir zahlen dafür gegenwärtig den Preis, dass sie in diese Lücke gesprungen ist, die das Christentum gelassen hat, die vielleicht auch die sozialistische Sprechweise gelassen hat. Und es gibt keine gleichermaßen verallgemeinerbare Redeweise über das menschliche Leben gegenwärtig, die als Alternative dienen könnte zu dieser Marktperspektive.
Und diese Marktperspektive macht es umso schwerer, eben jenseits von ökonomischen Bewertungen, von Rankings und so weiter, seine eigene Stimme, um wieder auf Ihr Buch zu kommen,
die eigene Stimme
zu entwickeln, wenn man permanent im Vergleich ist.
Also wenn man der Meinung ist, dass Glück etwas mit der Individualität von einem zu tun hat und sagt, diese Individualität ist unvergleichbar, weil kein Mensch in den Hinsichten, die ihn glücklich machen würden, einem anderen Mensch gleich ist, dann passiert in dem Moment, in dem man in ein Ranking gerät oder in ein Benotungssystem gerät, etwas, was ganz fatal ist. Man nimmt dann nämlich das Abweichen von den Vorbildern als einen Fehler. Man sagt, also, wenn ich nicht so bin wie das Vorbild, dann ist irgendetwas falsch mit mir. Das heißt, die eigene Individualität wird in ihrer Unvergleichbarkeit als fehlerhaft angesehen. Und wenn es richtig ist, dass das aber gerade das ist, was einen glücklich machen könnte, wenn man es schaffen würde, das auszudrücken, dann ist das Vergleichen tatsächlich eine Glücksverhinderungsmaschinerie.
Das ist auch schon merkwürdig, dass Sie ausgerechnet mit so einem Buch, das sich gegen den Vergleich wehrt, dann in der Liste der Preiswürdigen erscheint.
Ja, das ist eine besondere Schwierigkeit, ja.
Müssen Sie bei der Dankesrede, wenn Sie den Preis kriegen, darauf eingehen?
Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, ja, ob ich mich darauf freuen sollte, diesen Preis zu bekommen oder nicht.
Michael Hampe, ich habe vorhin angekündigt, dass Sie auch die akademische Philosophie kritisieren. Sie haben ein eigenes Projekt in Zürich an der Uni, Philosophie als Therapie. Das hat aber nichts zu tun mit philosophischen Lebenspraxen oder so, was es ja auch gibt, sondern es ist eine wissenschaftsgeschichtliche Betrachtung der Philosophie. Weil Sie sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, früher mal hat die Philosophie sich ja um Glück gekümmert. Da gehörte das zum Kerngeschäft. Die hat sich um die Affekte, wie das dann hieß, um die Gefühle der Menschen gekümmert und die Frage eben gestellt, wie kann man mit seinen Gefühlen umgehen lernen, dass man glücklich wird. Und das ist irgendwann verloren gegangen auf dem Weg der Philosophie. Wann ist das denn verloren gegangen und warum?
Ja, es gab zwei Wendepunkte in der Geschichte der Philosophie. Das eine war, dass die philosophischen Schulen, die sich um das Glück gekümmert haben, in Konkurrenz zum Christentum gerieten, zu den christlichen Klöstern. Und dass die Epikureer, die Kyniker, die Stoiker und wen es da alles so gab, nicht so erfolgreich waren wie die christlichen Religionsgemeinschaften im Ansprechen der Leute. Bekanntlich wurde das Christentum als Staatsreligion und das Universitätssystem wurde von der christlichen Theologie dominiert und die Philosophie hat sich entschieden, in diese christlich dominierten Universitäten einzutreten, als zweitrangig, drittrangiges Fach. Und im 16. Jahrhundert wurde das Wissenschaftssystem renoviert. Es traten die positiven Wissenschaften, die Experimentalwissenschaften erst in den Akademien auf und dann später auch in den Hochschulen.
Positiven Wissenschaften, muss ich nachfragen, das sind die Naturwissenschaften,
genau,
die sich nicht mit Metaphysik oder so beschäftigen.
Genau. Ne? Und die Philosophie hat dann versucht, den Wissenschaftsstandards der neuen Wissenschaften gerecht zu werden. Das heißt, an der Universität zu verbleiben und diesen Wissenschaftsstandards gerecht zu werden. Und das führte dazu, dass sie sagte, Lebensberatung, wie das früher mal in der Antike gemacht wurde, das können wir gar nicht machen, weil wir erstmal die wissenschaftlichen Voraussetzungen für unsere Äußerung klären müssen. Und das haben sie 200 Jahre lang gemacht im Grunde, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und da wurde dann der Druck auf die Philosophie doch endlich auch wieder Ansprechpartner für die Menschen zu sein, die nicht zum Seelsorger gehen wollen, so groß, dass unserer Ansicht nach, das ist jedenfalls eine Idee in unserem Forschungsprojekt dort, die Psychotherapien in die Lücke sprangen, die Philosophie gelassen hat. Also wenn man sagt, es gab philosophische Lebensberatung, die sich ums Glück kümmert, dann gab es die Pfarrer, die Seelsorge betrieben, aber nicht keine säkulare Lebensberatung. Und im 19. Jahrhundert entsteht eine säkulare Lebensberatung in Form der Psychotherapiebewegung. Und die gerät dann auch in ein merkwürdiges Spannungsverhältnis zur Philosophie, was man besonders gut an den gegenseitigen Abneigung von Psychoanalyse und Philosophie studieren kann.
Es gibt aber einen Philosoph, bei dem das anders ist, obwohl er eigentlich fast ein Zeitgenosse von Descartes war, dem man ja nur sehr vorwerfen kann, wenn man das denn will, eben die Rationalität da so sehr in den Vordergrund gestellt zu haben. Zumindest wird ihm das im Allgemeinen so vorgeworfen. Das ist Spinoza. Mit dem beschäftigen Sie sich sehr. Der hat ja auch schon, obwohl er ein neuzeitlicher Philosoph ist, hat er sich um die Gefühle gekümmert.
Ja, Spinoza hat, also es haben sich viele auch neuzeitliche Philosophen um die Gefühle gekümmert, aber Spinoza hatte tatsächlich die Vorstellung, dass das antike philosophische Projekt, die Verbesserung des menschlichen Lebens auch unter den Standards moderner Wissenschaft weitergeführt werden kann und hat dann ein ganz merkwürdiges Buch geschrieben, die Ethik nach geometrischer Methode, in dem er glaubt, durch die Lektüre dieses Buches den menschlichen Geist so verändern zu können, dass tatsächlich diese negativen Affekte der Furcht und der Hoffnung und der Angst und der Wut verschwinden. Also dass tatsächlich ein Buch selbst therapeutische Funktionen übernehmen kann. Und in dieser Vorstellung ist er aber allein gewesen im Grunde. Also ist der einzige Philosoph der Neuzeit, der glaubte, das moderne Wissenschaftsideal mit dem antiken philosophischen Ziel der Lebensverbesserung verbinden zu können.
Sie, Michael Hampe, sind jetzt jemand, der immer wieder deutliche Kritik an der gegenwärtigen akademischen Philosophie auch formuliert, dass sie, wie soll ich sagen, dieses antiken Projekt der Verbesserung der Gefühle oder wie auch immer, also dass sich überhaupt die Philosophie mit menschlichen Gefühlen beschäftigt, dass sie das aus dem Auge verloren hat. Wie wird denn diese Kritik aufgenommen eigentlich von Ihren akademischen Kollegen?
Also in gewisser Hinsicht ist das auch nichts Neues. Es ist so, dass Figuren wie Wittgenstein oder Heidegger oder also es gibt eine ganze Reihe von Philosophen, die an der Universität etabliert waren, aber gleichzeitig gesehen haben, dass die Akademie ein gefährliches Terrain für die Philosophie ist. Und man kann sich immer fragen, ob es gut ist, dass Philosophie an der Universität betrieben wird. Einerseits kann man sagen, es ist natürlich wunderbar, weil dann Leute dafür bezahlt werden, Philosophie zu unterrichten und man kann Philosophie studieren.
Und man wird dafür bezahlt, Kritik an der Philosophie zu üben.
Ja, auch das ist ja in gewisser Hinsicht ein unglaublicher Luxus. Andererseits ist es ähnlich wie mit den Kunsthochschulen oder mit dem Creative Writing. Also ich kenne viele Leute, die Literatur machen und die sagen, also die Vorstellung, man könnte das studieren, das Romane schreiben, die ist doch irgendwie, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Und das ist in der Philosophie ganz ähnlich, dass es häufig so ist, dass, weil das so schwer ist, selbst über lange Zeit hinweg die philosophischen Interessen wach zu halten, man sich deshalb auch Nebenschauplätze der Kommentierung und des kleinen Verwaltens von argumentativen Strategien begibt. Und da kann man dann auch ziemlich lange mitmachen. Und auf diesem Gebiet stellt sich dann das, über was wir vorhin gesprochen haben, mit unglaublicher Vehemenz ein. Da stellt sich eben so eine Beurteilungsmaschine ein, die sagt, also wer hat denn da tatsächlich das Knockdown-Argument produziert? Wer hat den besten Kommentar zu XY produziert? Und dieses Interesse in der Beurteilung akademischer Leistungen ganz oben zu sein, kann dann das philosophische Interesse verdrängen. Und das ist meiner Ansicht nach was ganz Fatales, dass man die eigenen philosophischen Fragen weniger wichtig nimmt als den Erfolg in der akademischen Karriere. Und das kann natürlich nicht passieren, wenn Sie wie Spinoza quasi als Rentier außerhalb der Akademie an Ihren Büchern stricken oder wenn Sie wie Kolk ein Gärtner sind.
Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass Ihre beiden Figuren, da Sie an Ihrem Buch sowieso nichts dem Zufall überlassen haben, dass die beiden Figuren beide finanziell unabhängig sind.
Ja, das ist natürlich das Problem, dass wenn man sich mit etwas beschäftigen möchte, ohne darauf achten zu müssen, ob man Erfolg hat, man eben diese finanzielle Unabhängigkeit braucht.
Sind Sie denn mit der Beschäftigung in der Philosophie glücklich?
Ja, also das Unterrichten finde ich immer noch eine Tätigkeit, die mir sinnvoll erscheint. Die spezielle Situation, in der ich an der ETH bin, wo ich vor allem mit Naturwissenschaftlern und Ingenieuren zu tun habe, die nicht Philosophieprofessoren oder Philosophielehrer werden wollen, sondern die sich mit Philosophie beschäftigen, weil sie das eine interessante Außenperspektive auf ihr eigentliches Hauptfach finden, finde ich besonders interessant. Erstens, weil sie mich davon entlastet, mir Sorgen darüber zu machen, was für einen Beruf meine Studierenden mal haben werden. Die werden halt alle Ingenieure dann und werden schon ihr Auskommen haben. Und andererseits bin ich nicht mit diesem Problem konfrontiert, dass manchmal Studierende der Philosophie, wenn sie das 3-4 Jahre gemacht haben, sich überlegen, wie sie einen Fuß in die akademische Karriere bekommen und dann plötzlich das Philosophieren ein Mittel zum Zweck für sie wird. Und das war für mich immer eine unangenehme Situation, wenn ich das merkte, dass sich quasi Studierende verschlechtern in ihren philosophischen Interessen durch das Philosophiestudium. Und das passiert mir in Zürich sehr selten.
Michael Hampfe, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sie haben noch eine letzte Musik mitgebracht. Ich finde, das ist sowas wie das denkbare Gegenteil zu Schostakowitsch, nämlich John Lee Hooker.
Ja, das ist ein Stück, wo Hooker einen Pfarrer fragt, ob es eine Hölle gibt. Und der Pfarrer sagt, dass er selbst gar nicht glaubt, dass es eine Hölle gibt. Und das ist quasi ein Befreiungslied, wo man von äußeren Dogmen sehr munter und wild vor sich hintoben kann dann.
Also der HR2 Kultur Doppelkopf mit Michael Hampe und Katrin Fischer geht jetzt mit John Lee Hooker und Burning Hell zu Ende.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.